Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 95. Wir machen ein neues Modul auf in unserem jetzigen vierten Semester. Und zwar heißt das Soziale Beratung und sozialpädagogische Fallarbeit. Und als erstes gucken wir uns das Teilmodul Sozialpädagogische Fallarbeit an. Das ist an sich schon mal groß genug. Die soziale Beratung kommt danach auch sehr groß. Genau, und ich finde, das sind jetzt zwei oder ein sehr besonderes Modul mit zwei sehr besonderen Teilmodulen, denn die sind wahnsinnig umfangreich und bauen auf so ziemlich alles auf, was wir jetzt bisher in den vorhergehenden Semestern hatten. Genau, aber erstmal zur heutigen Folge. Es geht um kommunikative Verständigung, also nochmal so eine Grundlage, bevor wir da überhaupt richtig einsteigen. Mit den Punkten erstens Dilemma als Ausgangspunkt, zweitens hermeneutisches Vorgehen als Ausweg, drittens die Grundlagen von Martin Buber mit seinem dialogischen Prinzip und Paulo Freire mit der Pädagogik der Unterdrückten. Genau, das war's dann schon. Klingt gar nicht so viel, ist allerdings tatsächlich ein bisschen intensiver und deswegen auch ein bisschen mehr. Und dazu jetzt erstmal ein paar Informationen zum Teilmodul vorab. Und zwar zielen wir letztendlich auf die integrative Fallbearbeitung ab. Ja, das ist eine Art und Weise, wie wir sogenannte Fälle, also Menschen mit ihren Situationen, Problemen, Herausforderungen, wie wir diese ganze Situation bearbeiten. Das ist ein 11-Schritte-Programm von der Kontaktaufnahme bis zur Evaluation des Ganzen. Und das vereint einerseits Handlungswissen, andererseits Handlungsethik und drittens die Handlungsmethodik. Also jetzt kommt wirklich alles zusammen, was wir bisher gelernt haben und hoffentlich zumindest die Grundlagen fest drin sind, Teil unserer professionellen Haltung sind bereits. Wenn nicht, sollte das spätestens an der Stelle unbedingt nochmal alles aufgefrischt werden, weil sonst die entsprechende Prüfung, die damit einhergeht, nicht besonders viel Spaß machen wird, weil das in jedem Schritt alles berücksichtigt werden muss. Und wie gesagt, sind die Grundlagen der ersten drei Semester, also wirklich alles. Da geht es um die Sozialpsychologie, da geht es um die Theorien der sozialen Arbeit, da geht es auch um meinetwegen Bewegung und Sprache und die anthropologischen Grundlagen, vor allen Dingen die Kommunikation ist da auch sehr wichtig. Genau, da kommt jetzt wirklich sehr, sehr viel zusammen. Soziologie, natürlich das Recht auch, da kommt eine ganze Menge. Und das sind nicht alle Grundlagen, die wir brauchen, denn wir brauchen noch ein paar mehr als die aus den vergangenen Semestern und die werden jetzt in den ersten beiden Folgen nachgeliefert. Genau, und das Buch, worauf wir uns dann größtenteils stützen, wenn wir dann richtig reingehen in die integrative Fallbearbeitung, das hat Wolfgang Preis geschrieben, 2015, das heißt auch einfach so, das Buch. Und genau, das ist Quelle von sehr vielen Dingen, die ich hier sagen werde. Und ich würde gerne mal mit einem Zitat einsteigen. Wir vertiefen das nochmal in der nächsten Folge ein bisschen mehr, was Praxistheorie bedeutet. Aber sagen wir, wir können jetzt darauf blicken, dass wir quasi das wirklich umsetzen wollen und wie wir das machen, was wir alles gelernt haben. Dieses Zitat lautet wie folgt. Eine Praxistheorie sozialer Arbeit muss eine sachlogische Verbindung von sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen, also Handlungswissen, mit Wertfragen, also Handlungsethik, und Arbeitsformen, also Handlungsmethodik, ermöglichen, um eine Realisierung der übergreifenden Ziele sozialer Arbeit, also Hilfe zur Selbsthilfe, zu ermöglichen und einen Beitrag zur Verbesserung des Sozialverhaltens und der Sozialverhältnisse zu leisten. Ja, ich denke, das ist schon soweit bekannt. Ja, es geht immer um soziales Verhalten und um soziale Verhältnisse, die wir versuchen zu beeinflussen. Und hier ist jetzt nochmal drin, wie wichtig das ist, wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, das Handlungswissen, die Wertfragen, die Ethik, vor allen Dingen aus dem dritten Semester und die Arbeitsform, auch Methodik, wovon wahrscheinlich noch nicht so viel da ist, aber dass jetzt spätestens hier auch in Eigenarbeit gelernt und angelesen werden sollte, damit man sich auch so langsam so ein paar Methoden aufbaut, so einen kleinen Methodikkoffer. Genau, aber ja, nicht zu viel Pressure, sage ich mal. Also alles nach und nach. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten ein bisschen was in den Seminaren dazu und dann in der Prüfung überlegt man sich halt einen Fall und geht dann die 11 Schritte durch, präsentiert das zu zweit, wenn ich mich recht erinnere. Also wir haben es zumindest zu zweit gemacht. Und genau, dann fragt man sich natürlich, okay, wie könnten wir jetzt hier an diese Sache ran? Was gibt es da für Methodik, die wir nutzen können? Und dann wird eigentlich recherchiert, das erlernt, damit man es auch gut argumentieren und erklären kann. Und so baut sich das dann auf. Genau, so viel zum Vorgeplänkel. Starten wir doch direkt rein. Genau, es geht heute um die kommunikative Verständigung nochmal. Es knüpft so ein bisschen an die Kommunikation aus dem ersten Semester. Das haben wir auch immer mal wieder rausgeholt, ne? Mit hier, ja, was da alles war. Also die Axiome, die 5 nach Watzlawick, die kennen wir natürlich. Kommunikation mit Medien oder durch Medien oder das Medium ist die Kommunikation. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Tomasello war. Ich glaube schon, oder auch von Luhmann die Systemtheorie mit dem Alter Ego. Das wird hier alles wichtig. Aber gehen wir mal rein in erstens das Dilemma als Ausgangspunkt. Genau, die Komplexität sozialer Situationen macht es halt so gut wie unmöglich, durch Anwendung von Theorien sowas wie objektive sozialwissenschaftliche Interpretation zu erzeugen. Ich denke, das ist sehr, sehr einleuchtend. Soziale Situationen, haben wir mittlerweile gelernt, unterliegen so wahnsinnig vielen Einflussfaktoren, Gegebenheiten, Rahmungen. Ja, auch die Personen, die involviert sind, bringen natürlich ihre Persönlichkeit mit, ihre Verhalten, Verhaltensdispositionen, ihre Vorlieben. Genau, und dann natürlich immer die unvorhergesehenen Sachen, die dann einfach passieren, die man einfach nicht einberechnen kann und auch so Sachen wie Tages- und Jahreszeit und Alter und genau, das sollten wir jetzt alles so mittlerweile drauf haben, was da alles eine Rolle spielt, wenn wir uns eigentlich sozialwissenschaftliche oder soziale Situationen anschauen. Aus dieser Erkenntnis könnte eine neutrale Haltung, in Anführungszeichen, abgeleitet werden, aber alle Menschen, auch SozialarbeiterInnen, kategorisieren und bewerten das Verhalten anderer Menschen. Das ist auch vergleichend aus dem Buch von Preis. Und das ist uns auch klar, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sowas wie eine neutrale Haltung, eine objektive Haltung gibt es nicht. Man mag das anders vertreten, aber in den Sozialwissenschaften auf jeden Fall nicht. Und das Kategorisieren und Bewerten, das wohnt uns inne. Da kommen wir überhaupt nicht raus, da unser Gehirn einfach so funktioniert. Wir hatten das in der Sozialpsychologie ein bisschen ausführlicher. Genau, da gern nochmal reinhören oder nochmal reinlesen. Genau, bedeutet, wir sind in Dilemmasituationen. Wir versuchen irgendwie mit unserem Wissen, was wir haben, Situationen zu bewerten und zu bearbeiten, wissen aber gleichzeitig, dass es unmöglich ist, das nur anhand dieser zu tun, weil die Komplexität einfach viel zu gewaltig ist. Und andererseits versuchen wir natürlich da einen Blick von außen drauf zu haben, da wir nicht involviert sind, stellen aber gleichzeitig fest, dass es einen objektiven Blick oder eine neutrale Haltung überhaupt nicht gibt. Und das ist ein Spannungsfeld, zwischen dem wir ständig uns befinden. Das kann ich auch aus der eigenen Arbeitspraxis, kann ich das sehr gut nachvollziehen und nur unterstreichen. Dilemmasituationen sind, würde ich zumindest mal behaupten, wenn ich ein gutes Team habe, was gut miteinander kommuniziert, dann sind Dilemmasituationen und Gespräche darüber an der Tagesordnung, weil es immer wieder zu solchen Situationen kommt. Und wenn es mal nicht zu solchen Situationen kommt, ist es zumindest bei meinem Team so, schwirren immer Gedanken im Kopf rum, über die wir dann sprechen. Das war Punkt 1, Dilemma als Ausgangspunkt. Jetzt wissen wir, in welchem Dilemmata wir uns befinden. Und ein Ausweg könnte das hermeneutische Vorgehen sein. Wir hatten Hermeneutik, glaube ich, schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es jetzt nochmal mit reingenommen, zumindest kurz. Ja, Hermeneutik ist, könnte man sagen, die Wissenschaft der Interpretation. Also wie interpretieren wir eigentlich? Dieselbe, das ist jetzt aus Meiring 2016, die Quellen auch unten im Doc wieder drin, was ihr auf dem Discord-Server findet. Dieselbe objektiv, wieder in Anführungszeichen, beobachtbare Handlung kann sowohl für unterschiedliche Akteure als auch für unterschiedliche Beobachter völlig andere Bedeutung haben. Diese Bedeutung müssen erst durch Interpretation erschlossen werden. Na, wir haben ja alle unser Wertegerüst, das ja wie ein Filter ist, wie wir Informationen bewerten auch, wie wir die empfinden, welche Informationen wir überhaupt wahrnehmen. Unsere Sprache spielt da auch eine wichtige Rolle und viele andere Sachen noch. Und deswegen ist es halt sehr wichtig zu erkennen, wenn wir Informationen bekommen, das, was es letztendlich für uns bedeutet, das ist von Person zu Person unterschiedlich, manchmal sogar sehr unterschiedlich. Und dabei kommt es dann manchmal gar nicht so sehr auf die Information an, sondern wirklich auf das Wertegerüst, das wir haben. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir uns innerhalb der sozialen Arbeit eine professionelle Haltung nach einem Ethikkodex erarbeiten, haben wir die Chance, dass wir mit unseren Interpretationen eher beieinander sind, als es vielleicht andere Menschen sind. Oder man kennt das ja, wenn man so dieses Bubble-Phänomen hat. Ne? Ich habe einen Freund in den Kreis beispielsweise, in dem die Menschen so die gleichen Werte teilen, viele Dinge relativ ähnlich sehen. Da sind dann die Interpretationen auch meist nah beieinander. Aber wir kennen das ja natürlich, dass wir immer wieder darauf stoßen, dass Menschen das anders interpretieren, andere Schlüsse, andere Handlungen daraus ableiten. Und das ist erstmal ein wichtiger Punkt, wie Interpretation überhaupt funktioniert. Auch Meiring hat geschrieben, die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände ist immer vom Vorverständnis des Analytikers geprägt. Das Vorverständnis muss deshalb offengelegt und schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden. Das ist, wenn nicht sogar, der wichtigste Punkt, glaube ich, denn Wissen ordnet sich immer in das Wissen ein, das wir schon haben. Das muss auch irgendwie stimmig sein. Genau, wir haben immer irgendwie eine Grundannahme. Wenn wir, keine Ahnung, Bruchrechnen lernen, dann muss ich natürlich auf mein Vorwissen von Zahlen und Zählen irgendwie anknüpfen, damit ich das leisten kann. Bei sowas wie Mathematik ist es jetzt recht einfach. Ja, ich brauche Zahlen und Zählen, damit ich Brüche rechnen und darstellen kann. In sozialen Situationen sieht das natürlich anders aus. Ne? Da habe ich irgendwie Theorien und ich habe Erfahrungen, ich habe irgendwie ein Gefühl, einen Eindruck und das spielt da alles eine Rolle. Und ja, was genau mein Vorverständnis eigentlich ausmacht, warum ich Situationen so oder so interpretiere, das ist ein sehr wichtiger Reflexionsschritt, um eine professionelle Haltung zu entwickeln. Man könnte sagen, das ist ja Meiring, hat ja die qualitative Inhaltsanalyse aufgestellt aus dem dritten Semester, aus dem wissenschaftlichen Arbeiten, werden sich viele daran erinnern. Und man könnte sagen, das ist jetzt die Induktion. Ja, also die Induktion und die Deduktion. Also würde ich jetzt zumindest sagen, ja, wir haben meinetwegen eine Erfahrung, die wir haben und geraten sehr leicht da rein, aus 1, 2, 3 Einzelerfahrungen irgendwie allgemeine Schlussfolgerungen zu treffen. Und das ist dann die Induktion, ne, von dem Speziellen zu dem Allgemeinen. Und die Deduktion ist dann genau das Umgedrehte. Ich habe irgendwie wissenschaftliches Wissen, könnte man sagen, oder halte mich da an so eine klare Sachlogik und leite aus dem Allgemeinen das Spezielle ab. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Studie habe oder irgendeine Art Wissen, keine Ahnung, reife Äpfel sind rot, dieser Apfel ist rot, deswegen muss er reif sein. Na, das wäre dann die Deduktion. Genau, und andersrum wäre es, das ist ein reifer Apfel, der reife Apfel ist rot, alle reifen Äpfel sind rot oder alle roten Äpfel sind reif, könnte man dann daraus schließen. Das ist jetzt vielleicht stark vereinfacht, aber um so ein bisschen die Reihenfolge nochmal drauf zu haben. Genau, und ein Ausweg daraus oder ja, ein vielleicht Ausweg daraus könnte der hermeneutische Zirkel oder vielleicht besser die hermeneutische Spirale bieten. Je nach AutorIn, die man sich da anschaut, wird von Zirkel oder Spirale gesprochen. streng genommen ist es eigentlich eine Spirale, weil es nie wieder an genau dem Punkt ankommt, bei einem Kreis oder einem Zirkel, sondern sich eigentlich immer weiterentwickelt. Genau, hier haben wir, wenn ihr auf dem Discord euch die Zusammenfassung runtergeladen habt, habt ihr hier eine kleine Grafik, auch aus dem Buch von Preis. Und da haben wir so drei Teile, die immer wieder Vorwissen für das Nächste sind und das Nächste immer eine Weiterführung des Vorhergehenden. Ja, und es ist jetzt eigentlich ziemlich egal, wo man anfängt. Man könnte sagen, okay, wir haben die betroffenen Perspektive, ja, ein Mensch schildert eine Perspektive, dann verstehen wir das auf eine gewisse Art und Weise durch unsere ganzen Filter, die wir haben. Das ist dann unsere ExpertInnen-Perspektive, könnte man sagen. Und daraus leite ich dann Hypothesen ab, was ich der betroffenen Person sagen, anbieten kann. Das wäre dann die Hypothese als Angebot an die Betroffenen. Und auf diese Hypothese bezieht sich natürlich die betroffene Person wieder. Das ist jetzt quasi ein Vorwissen, was die Person hat. Aha, okay, mir wurde dieses Angebot gemacht, mir wurde dies und das mitgeteilt an Informationen. Meine Perspektive ändert sich jetzt dadurch, dass ich ein anderes Vorwissen habe oder ich stelle sie nochmal anders dar. Dadurch komme ich dann als ja, Expertin, finde ich immer ein schwieriges Wort, steht halt hier so drin, könnte sagen, okay, das ist jetzt nochmal irgendwie anders formuliert, da sind vielleicht andere Informationen nochmal drin, das läuft wieder durch meine professionellen Filter sozusagen, daraus leite ich wieder eine Hypothese ab und na, man könnte schon sagen, das ist ein Kreis, aber es ist ja nie irgendwo der gleiche Punkt, den wir wieder erreichen, sondern im Normalfall schraubt sich das wie so eine Spirale dann hoch. Und das ist der hermeneutische Zirkel und wenn ich mir das immer wieder anschaue, wenn ich zum Beispiel in der Evaluation mich frage, okay, was genau hat die Person mir eigentlich erzählt und wie habe ich das interpretiert? Und dann muss ich ja auch fachlich und ethisch begründen können, warum meine Interpretation jetzt diese ist und keine andere. Und ich muss auch fachlich und ethisch begründen können, warum meine Hypothese als Angebot diese ist und nicht eine andere. Ne, natürlich nicht so eng wie jetzt in der Naturwissenschaft oder so, aber ich muss zumindest darlegen können, warum ich meine Arbeit jetzt so mache und nicht anders. Ja, und das muss irgendwie nachvollziehbar sein und in die Richtlinien sozialer Arbeit passen. Und darauf reagiert dann natürlich wieder die Person. Und so könnte man vielleicht, wenn eine Situation entstanden ist, wo man sich denkt, okay, irgendwie kommen wir jetzt beide nicht weiter, wie ist diese Gesprächssituation beispielsweise jetzt überhaupt entstanden, können wir gucken, okay, wie waren denn die Schritte bis dahin, um uns das nochmal anzusehen. Und ja, das finde ich ein ziemlich einfaches Vorgehen eigentlich, also in der Praxis vielleicht nicht, einfach verständlich erstmal, theoretisch. Ja, wenn man sich dann wirklich mal ransetzen will, wird es natürlich ganz schön kompliziert und man muss das alles ein bisschen auseinandernehmen. Hier würde ich gern einen Exkurs einschieben und zwar das kontrapunktische Lesen oder Denken. Kurz zum Hintergrund, ich habe meine Bachelorarbeit über postkoloniale soziale Arbeit geschrieben und da bin ich auf diesen Begriff gestoßen, kontrapunktisch. Kontrapunktisches Lesen, kontrapunktisches Denken. Das ist jetzt nochmal eher auf, ja, schon auf Kolonialismus bezogen. Man kann es aber auch auf andere Sachverhalte beziehen, denke ich. Und bei mir hat das im Denken nochmal sehr viel angeregt. Und deswegen wollte ich das gern nochmal mit euch teilen. Erstmal ist wichtig zu wissen, was kanonische Texte sind. Also kanonisch von Kanon, ja, beim Kanon wird immer aufeinander eingestimmt und es kann davon ausgegangen werden, dass Texte, die geschrieben werden, immer auf vorhergehende Texte beruhen, weil auf irgendwas bezieht man sich ja immer. Ne, wenn ich, keine Ahnung, von der irgendwas über die Vernunft schreibe, dann beziehe ich mich auf den Vernunftsbegriff, der dann wahrscheinlich von Kant geprägt ist, der dann aber auch wieder andere gelesen hat, von denen der gelernt hat, geprägt wurde, die wiederum sich auf andere bezogen haben. Und so entstehen kanonische Texte, die sich aufeinander beziehen, wo aber das, worauf sich ursprünglich bezogen wurde und all diese Zwischenschritte in einem späteren Text gar nicht mehr sichtbar sind und vielleicht gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das steht eher zwischen den Zeilen. Und das kontrapunktische Lesen soll genau dazu befähigen, dieses zwischen den Zeilen wieder zu entdecken, um zu sagen, okay, hier sind irgendwie Bedingungen oder Entstehensbedingungen für diesen Text, die ich mir vielleicht mal kritisch anschauen sollte, die ich vielleicht gar nicht so teile. Ja, weil das mittlerweile wir ein anderes Wissen darüber haben oder da einfach eine Weltsicht mittransportiert wurde, die wir nicht teilen können. Das wären so Beispiele. Und ich würde jetzt einfach mal eine Passage aus meiner Bachelorarbeit vorlesen. Die ist nicht besonders lang, aber genau, um das nochmal ein bisschen rund zu machen, dieses kontrapunktische Lesen. Die Pluralität der Menschen und Gemeinschaften sowie die Transformation kolonisierter Gemeinschaften durch die englischen Einflüsse bezieht sich hier, kurzer Einschub, bezieht sich hier auf Indien, als England das kolonisiert hat damals. Genau, deswegen geht es hier um die englischen Einflüsse. Die machten es notwendig, das Bild der anderen immer wieder neu zu entwerfen, um die eigene Herrschaftslegitimation zu erhalten. Kurz eine Erklärung nochmal zu dem Satz. Und zwar hat Edward Said, einer der Begründer der postkolonialen Theorie, hat es sehr gut und logisch aufgestellt, dass er sagt, die Kolonialmächte, also vor allen Dingen wir als EuropäerInnen, sind immer darauf angewiesen, unsere Identität darüber zu definieren, was wir nicht sind. Und dazu müssen wir immer diese anderen entwerfen. Zum Beispiel müssen wir ein Gebiet sehen und das als Orient bezeichnen, den Menschen, die da leben, bestimmte wahrscheinlich auch angeborene Verhaltensweisen einfach andichten, um ein Bild von den anderen zu schaffen, wo wir sagen, so sind wir nicht, wir sind besser. Und davon geht quasi die postkoloniale Theorie in diesem Theoriestrang aus. Genau. Und dieses Bild muss immer wieder neu entworfen werden, um die Herrschaftslegitimation zu erhalten, hatte ich ja hier geschrieben. Und genau, also ich muss ja immer als Kolonialherr sozusagen diese Überlegenheit meiner Art, meiner Rasse, was auch immer, irgendwie ständig zur Schau stellen und legitimieren, damit ich diesen Herrschaftsanspruch nicht verliere. Gut, weiter im Text. Um diese Prozesse und deren Wirkungen aufzudecken, schlägt Said die Methode des kontrapunktischen Lesens vor. Ausgangspunkt bildet die Erkenntnis, dass Geschichte aus aufeinander aufbauender Texte hegemonialer AutorInnen basiert und somit kanonisch, also immer auf das Vorhergehende einstimmend konstruiert wird. Das kontrapunktische Lesen soll die Lesenden befähigen, durch kritisches Infragestellen des Geschriebenen mit Hilfe bisher nicht berücksichtigter Erzählungen der Geschichte die verdeckten Gräueltaten und verschwiegenen Beweggründe zu entlarven, aber auch um antiimperialen Widerstand aufzuzeigen. So soll auch die simplifizierte imperialistische Geografie angezweifelt werden, einem wichtigen Fundament imperialer Herrschaft. Schlussendlich wird somit eine Reise ins Innen ermöglicht, die EuropäerInnen befähigt, sich als Repräsentantin einer Kultur wahrzunehmen, die gewaltiger Verbrechen angeklagt wird. War ein bisschen viel, ist jetzt ohne die restlichen Texte vielleicht auch gar nicht ganz so leicht zu verstehen. Für mich ist es natürlich alles relativ klar, aber nochmal, um das ein bisschen aufzudröseln, vor allen Dingen das Ende, diese Reise ins Innere. Ja, also wirklich wir in Europa und EuropäerInnen tragen diese Geschichte des Kolonialismus weiterhin mit uns. Ja, wir haben einfach noch Sprache, die übrig geblieben ist. Es gibt koloniale Verhältnisse, die weiterhin so weiterlaufen, wie dass unsere Museen vollgestopft sind von quasi kulturellem Diebstahl. Und das ist quasi das, was der Kolonialismus noch, was noch wirkt aus dem Kolonialismus. Dann gibt es auch so Neokolonialismus, also so neue Formen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt eine ganz andere Ausbeutungsstrategie des globalen Südens verfolgen mit unserer Wirtschaft. Genau, da will ich jetzt mal nicht zu tief reingehen. Und Wenn wir dann diese ganzen Texte lesen aus der Kolonialzeit, ja, da gab es so ganz tolle Romane von exotischen Reisen von Leuten, die dann da irgendwie das Kolonialgebiet entdecken und ganz toll immer angenommen werden von den Einheimischen, die dann immer irgendwie Einheimische gerettet haben oder was auch immer. Ne, und das kann man natürlich einfach als eine Geschichte lesen. Man kann sich aber auch lesen, okay, wie war denn das Weltbild der Menschen? Und wie spielt denn das damit rein, dass dieser Roman so geschrieben ist? Wie werden denn schwarze Personen dargestellt oder Personen aus dem sogenannten Orient? Was für Charakterzüge haben denn die? Wie werden die als Personen bezeichnet, gezeichnet auch? Und was für Interessen stehen vielleicht auch ganz konkret dahinter, das so zu schreiben und nicht anders? Und das alles ist Teil des kontrapunktischen Lesens, dass wir zurückgehen, zwischen die Zeilen gehen und gucken, was war das für eine Zeit, was waren das für Menschen, die das geschrieben haben, woher kommen denn die Ideen für diesen Text überhaupt? Und das ist ja auch das Hermeneutische, ne? Ich habe irgendwie einen Text, auf den ich mich beziehe, den durchdenke ich auf eine bestimmte Art und Weise, habe eine Interpretation davon, schaffe einen eigenen Text, in dem Wissen davon einfließt, dann ist dieser Text fertig, dann sind wieder andere Personen, die lesen meinen Text, verstehen den auf eine Art und Weise, interpretieren den, nutzen den und das, was sie daraus interpretiert haben, für ihren neuen Text. Und so haben wir auch da diesen hermeneutischen Zirkel. Und der Ausweg ist halt wirklich das kritische Hinterfragen von dem, was wir da eigentlich vorfinden und was wir selber interpretieren und wie das, auf was wir uns beziehen, eigentlich interpretiert worden ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt. Genau, ich fand es einfach ein schönes Beispiel nochmal, das kontrapunktische Lesen, weil es das nochmal ein bisschen konkret macht und auch auf so ein Thema anwendet, was ja auch irgendwie gerade sehr aktuell ist und vermutlich in den nächsten Jahren einen großen Aufschwung in der Gesellschaft erleben wird. Hoffe ich zumindest. Gut, jetzt haben wir das Dilemma und den Ausweg und jetzt sind wir schon bei Punkt 3, bei den Grundlagen. Die erste wird sein Martin Buber, das dialogische Prinzip, und der zweite, den kennen wir vermutlich schon oder die meisten schon, Paulo Freire, die Pädagogik der Unterdrückten. Ich fange mal mit Martin Buber an, der ist nämlich ein bisschen schwieriger, der hat 1878 bis 1965 gelebt, war jüdischer Religionsphilosoph, lebte und lehrte unter anderem in Österreich, Ungarn, Deutschland und Israel. Und war so ein sogenannter universeller Denker und Intellektueller mit einem großen Einfluss. Und bevor ich jetzt in das dialogische Prinzip reingehe, also falls ihr vorhabt, euch damit nochmal vielleicht intensiver auseinanderzusetzen oder erstmal einen persönlichen Zugang dazu zu bekommen, macht es vielleicht Sinn, hier zu stoppen und erstmal selber ein paar Seiten oder ein paar Zitate von Martin Buber zu lesen, sich selber zu fragen, ah, okay, wie verstehe ich das? Wie muss ich mich da reindenken? Wie ist da meine Interpretation von? Und dann vielleicht dem zu lauschen, was ich hier dazu zu erzählen habe. Genau, also ich würde sagen, für den Erkenntnisprozess wäre das so rum sehr empfehlenswert, aber ihr könnt natürlich auch weiter einfach zuhören. Und dann steige ich jetzt mal ein. Das dialogische Prinzip. Buber geht davon aus, dass Menschen zwei verschiedene Haltungen zur Welt einnehmen können. Entweder die der Beziehung, er nennt das Ich-Du mit einem Bindestrich dazwischen, die das Gegenüber in seiner Gegenwart als unmittelbar annimmt, oder die der Erfahrung, das Ich-Es, auch mit einem Bindestrich dazwischen, die das Gegenüber als Gegenstand in ein Reich der Objekte und Dinge einordnet. Ja, wir haben die Haltung der Beziehung, das Ich-Du, und die Haltung der Erfahrung, das Ich-Es. Erst die Haltung des Ich-Du ist die Vollendung des Menschlichen. Zitat von Buber, der Mensch wird am Du zum Ich. Er geht also davon aus, dass wir selbst überhaupt erst vollwertig Mensch werden, wenn wir zu anderen diese Ich-Du-Beziehung haben. Dass wir innerhalb dieser Beziehung auch uns selber wieder entdecken. Ja? Der Mensch wird am Du zum Ich. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, denn dieses Ich-Du, das ist, kann immer nur ein Moment sein. Also Ich-Du bedeutet wirklich alles, was ich irgendwie an Erfahrung habe, was ich an Kategorien habe, was ich irgendwie einordne, was irgendwie Logik ist oder so, dass das in dem Moment alles nicht zählt, sondern ich den Mensch wahrhaftig in seinem Sein erkenne, annehme und da diese ganz besondere, echte Beziehung nach Buber entsteht, das Ich-Du. Ein Zitat von Buber: Die Welt hat keinen Anteil an der Erfahrung. Hier geht es also um das Ich-Es, ja, also dieses ich sehe einen Menschen und sehe schon irgendwie sowas wie Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, Größe, ein gelesenes Geschlecht, vielleicht kenne ich die Person und habe da irgendwie Erfahrung, habe da eine Geschichte zu der Person, kenne da bestimmte Kreise, kenne andere Personen, mit die der Person zu tun hat. Das sind alles Erfahrungen, die ich einfließen lasse, wenn ich diese Person ansehe oder wenn erblicke eher. Also nochmal, die Welt hat keinen Anteil an den Erfahrungen. Sie lässt sich erfahren, aber es geht sie nichts an, denn sie tut nichts dazu und ihr widerfährt nichts davon. Die Welt der Erfahrung gehört dem Grundwort Ich-Es zu. Das Grundwort Ich-Du stiftet die Welt der Beziehungen. Ja, hier haben wir es nochmal drin. Also diese Erfahrungen, die sind, sagt er, die Welt macht nichts mit den Erfahrungen. Die Erfahrungen sind ja irgendwie nur in uns und der Welt ist es völlig egal, was für Erfahrungen wir machen, wenn man es mal so ganz platt sagt. Und diese Erfahrungen, die wir machen, die wir dann einbeziehen, wenn wir Menschen begegnen, das ist das Ich-Es. Und das Ich-Du ist die Abwesenheit von all dem. Nächstes Zitat. Der Erfahrende hat keinen Anteil an der Welt. Die Erfahrung ist ja in ihm und nicht zwischen ihm und der Welt. Ganz wichtiger Punkt, was wir auch vorhin hatten mit der Interpretation, ja, es ist nicht irgendwie, wir haben die Person, dann haben wir irgendwie die Welt und dazwischen ist eine Interpretation, auf der irgendwie beide reagieren. Wir hatten es gerade im Zitat davor, die Welt hat keinen Anteil an dieser Interpretation, an der Erfahrung. Das ist ja vollkommen egal. Das, was ich erfahre, bin nur ich. Das ist nur in mir und ist überhaupt nicht in Verbindung mit der Welt. Nächstes Zitat. Deshalb kann Ich-Du nur dem ganzen Wesen, Ich-Es, aber nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Wo das Gegenüber als ein Es betrachtet wird, von einer Zuschauerhaltung objektartig in Augenschein genommen wird, ist Beziehung personenhafter Hinwendung ausgeschlossen. Sehr radikal, wie er das hier formuliert. Ja, er sagt, dieses ganze Wesen steht auch hier in Anführungszeichen. Wenn ich mit meinem ganzen Wesen spreche, also eine Beziehung mit einer Person habe für einen Augenblick, dann schließt das dieses Es aus, ja, dieses, dass ich das einordne, was ich da sehe. Und ja, man kann sich natürlich fragen, ob das überhaupt möglich ist. Auf jeden Fall, wenn es möglich ist, immer nur sehr, sehr kurz. Ich bin überzeugt davon, dass man das üben kann, dass man darin besser werden kann, aber dass es immer nur Momente bleiben werden. Und jetzt habe ich noch ein ganz, also grammatisch echt verwirrendes Zitat von Buber. Das lautet: Ich werdend spreche ich du. Ich werdend spreche ich du. Bedeutet so viel, wenn ich wirklich dieses Du sprechen kann mit meinem ganzen Wesen, also in dieser Ich-Du-Beziehung bin, dass dieses Du in dem Ich-Du annehme, denn da ist wirklich was dazwischen. Das ist nicht wie mit der Welt, mit den Erfahrungen, dass die keinen Anteil hat. Wir sind dann beide in diesem Ich-Du. Und wenn ich das annehme und das spreche ist hier vielleicht gar nicht mal wirklich als Sprechen gemeint, meiner Meinung nach, sondern wirklich auf dieses Herstellen, dieses Ich-Du, dann werde ich überhaupt erst. Und wenn ich in dieser Ich-Werdung bin, in diesem mein ganzes Wesen zu sein, dann kann ich überhaupt erst dieses Du ansprechen und dadurch wird es überhaupt erst zum Ich-Du. Es ist also quasi sozusagen sowohl Vorbedingung als auch Ergebnis, was ein bisschen verwirrend ist, aber genau, das ist das dialogische Prinzip nach Martin Buber. Nicht einfach, wirklich nicht. Wir haben uns auch eine ganze Weile im Seminar damit befasst. Ich hoffe, so ein bisschen was ist vielleicht hängen geblieben. Ist sicher, also für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, ist es sicherlich noch nicht besonders greifbar. Aber ich habe es doch auch sehr zu schätzen gelernt. Genau, soll es das gewesen sein zum dialogischen Prinzip. Und jetzt kommen wir noch zu Paulo Freire, die Pädagogik der Unterdrückten. Ne? Freire 1921 bis 97, brasilianischer Pädagoge, Begründer der, oh Gott, wie dialogorientierten und befreienden Pädagogik, ausgehend von einer Anthropologie der Hoffnung. Und genau, er hatte ja, war ja vor allen Dingen bekannt durch das brasilianische Alphabetisierungsprogramm, was er ins Leben gerufen hat, um die Menschen zu befähigen, sich auszudrücken und auch irgendwie zu partizipieren an Wahlen, an der Gesellschaft. Ja. Das war ihm wichtig und er sagte dann halt, dass halt das so Skills sind. Ich glaube, er hatte so Tafeln aufgestellt, überall mit so Buchstaben dran, damit wirklich die ganze Bevölkerung so nebenbei auch lernen kann, sozusagen, weil die der Analphabetismus wahnsinnig hoch war. Ich glaube, irgendwas über 90% oder so zu der Zeit, wo er das gemacht hat. Genau. Und da hat er das halt als einen Befreiungsakt gesehen. Die Pädagogik der Unterdrückten, darum geht es ja jetzt. Er sagt, der Mensch kann sich nur in einem bewusstseinsbildenden Dialog über seine Wirklichkeit selbst entfalten. Im echten Dialog können die Beteiligten die Welt in einem Akt der Schöpfung benennen und verändern. Und hier kommt es jetzt wieder der Rückschluss auf diese Alphabetisierungskampagne. Denn wenn ich etwas benennen muss, dann muss ich irgendwie mit Sprache umgehen können, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Eine Sprache, die möglichst viele Menschen teilen, die gerade an diesem Akt der Schöpfung beteiligt sind, weil durch Sprache kann ich Dinge verändern. Und diesen echten Dialog, den er beschreibt als Akt der Schöpfung, wenn ich Sachen benenne, dann habe ich was geschaffen. Ja, ich habe, glaube gestern war es irgendwie in dem dieses 42-Format von Arte, ging es darum, wie sehr beeinflusst uns unsere Muttersprache. Und das fand ich ziemlich schlau dargestellt, das Wort Gentrifizierung, was das eigentlich alles beinhaltet. Ja, es gibt irgendwie einen Viertel, und da wohnt eine bestimmte Bevölkerung und da gibt's so eine nette Lokalkultur, ein paar nette Kneipen. Das zieht irgendwie einzelne Touris an, die das toll finden, erzählen das weiter. Es kommen immer mehr Touris, dass dann Leute da wohnen wollen. Es gibt dann mehr Lokale, ja, es werden bessere Wohnungen gebaut, die dann teurer werden. Immer mehr Leute ziehen hin und letztendlich steigen die Miete und alle anderen Preise so sehr, dass sich das die ursprüngliche Bevölkerung, die eigentlich der Grund für die Lokalkultur ist, sich das gar nicht mehr leisten kann, dort vertrieben wird. Und das alles fassen wir in dem Wort Gentrifikation oder Gentrification. Und weil wir dieses Wort haben, können wir da sehr bewusst drüber sprechen. Wenn das alles nur lose Informationen wären, die wir gar nicht in einem Wort zusammenfassen, dann wäre uns das vielleicht gar nicht so bewusst und wir würden das gar nicht so sehr kritisieren oder versuchen auch Gentrifizierungsmaßnahmen beispielsweise zu verhindern oder das in der politischen Öffentlichkeit zu benennen. Im Gegensatz dazu steht die Bankiersmethode, die dazu dient, Wissen in andere einzulagern. Na, Nürnberger Trichter hatten wir alle schon mal, das lehnt er natürlich ab. Zitat von Freire: Dialog ist die Begegnung zwischen Menschen, vermittelt durch die Welt, um die Welt zu benennen. Die Herrschaft, die der Dialog impliziert, ist die Beherrschung der Welt durch die im Dialog Befindlichen. Er ist die Eroberung der Welt um der Befreiung der Menschen willen. Also, erster Satz, die Dialog ist die Begegnung zwischen Menschen, klar, vermittelt durch die Welt, um die Welt zu benennen. Ja? Die Welt vermittelt uns irgendwie unsere Umgebung, unser Wissen, so von unserem Alltag und all die Dinge oder Physik oder sowas auch und dadurch Sprache zum Beispiel auch und dadurch erlangen wir dann die Befähigung, die Welt zu benennen. Ja, indem wir es verstehen, irgendwas zusammenfassen zu einem Wort und das ist dann die Bezeichnung dafür. Ja, wenn ich irgendwie eine gerade Fläche habe, da sind vier dünne Holzbalken dran, auf denen das steht, dann heißt das Hocker. So haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass das dann so heißt und so erschließen wir uns die Welt. Und in diesem Dialog gibt es natürlich Herrschaft und die Menschen, die über Sprache verfügen, merken wir auch heute in der Politik zum Beispiel, Menschen, die über Rhetorik verfügen, die sich gut ausdrücken können, die haben mehr Macht im Diskurs als andere. Denn die können der Informationsgehalt ist dabei noch gar nicht mal so wichtig. Allein die Sprache, wie ich das ausdrücke, zusammenhängend formuliere, gut formuliere, ansprechend formuliere, an den richtigen Stellen irgendwie das Tempo und die Lautstärke anpasse, dadurch kann ich sehr gut überzeugen. Und bei der Benennung der Welt geht es jetzt darum, dass wir wirklich allen, dass allen Menschen das offenstehen sollte, diese Macht zu haben, die Welt auch zu verstehen und zu benennen. Und deswegen sagt er, es ist die Eroberung der Welt um der Befreiung der Menschen willen. Ja, Eroberung der Welt jetzt nicht so technisch gesehen oder materiell, sondern wirklich durch die Benennung, durch das Verstehen, und dadurch könnten dann auch alle teilhaben und vor allen Dingen daran teilhaben, die Welt mit zu verändern. Das soll es gewesen sein für die ersten Grundlagen für die sozialpädagogische Fallarbeit. Die nächste Folge wird nochmal ein paar Grundlagen nachliefern, und zwar wird es da um Kompetenzen und Methoden gehen. Genau, da gucken wir uns dann nochmal an, okay, wie ist das eigentlich mit dem Wissen, also auch diese drei Ebenen, ne? Diese Wissen, Haltung und Können, was gibt es da eigentlich alles, was wir alles berücksichtigen müssen? Das ist nämlich irre viel, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, was wir uns eigentlich im Bestfall bis hierhin schon angeeignet haben, oder dann natürlich nicht alles, ne? Da sind noch Leerstellen dabei, aber was soziale Arbeit eigentlich für ein gewaltiger Anspruch ist. Und wenn man da sich irgendwie ganz gut durchmanövrieren kann, ist es auch ein echt gutes Gefühl, zusammen mit der Reflexion, was ich hier eigentlich gerade alles leiste, was vielleicht einfach in meiner Haltung schon übergegangen ist und ich gar nicht mehr so sehr wahrnehme, weil ich mich dahingehend schon professionalisiert habe. Genau, das gucken wir uns vor allen Dingen beim nächsten Mal an. Und bis dahin, wie immer, der Verweis ans Discord. Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung. Skript gibt's zum Downloaden und viele Leute für Gespräche, einige Tipps und Materialien in allen möglichen Formaten. Genau, schaut da gerne rein, und ansonsten wie immer euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Who says that this accent or that this way of thinking is the cultivate one? If there is one which is cultivated, there is disease, because there is another one which is not. Mm-hmm. Do you see, it's impossible to think of that without, of language without thinking of ideology and the power. I defend the duty of the teachers to teach the cultivated pattern, and I defend the right of the kids or of the adults to learn the dominant pattern. But it is necessary, in being a democratic, tolerant teacher, it is necessary to explicitly, to make clear to the kids or to the adults that their way of speaking is as beautiful as our way of speaking. Second, that they have the right to speak like this. Third, nevertheless, they need to learn the so-called dominant syntax for different reasons. That is, the more the oppressed, the poor people, get the command on the dominant syntax, the more they can articulate their voices and their speech in the struggle against injustice.